jeder findet so einen Weg und das muss nicht immer geradlinig sein, sondern es kann auch sehr verschlungen sein und trotzdem kommt man dann am Ende dort an, wo man jetzt steht.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ursel Nenzig, ich bin Redakteurin und Autorin bei Welt der Frauen und hoste außerdem diesen Podcast. Und ich mache das so wahnsinnig gern, weil ich alle zwei Wochen eine spannende Persönlichkeit hier begrüßen und ausquetschen darf. Und ich finde ja, dass grundsätzlich jede Person so viel Interessantes zu erzählen hätte, dass sich davon mindestens eine, wenn nicht mehrere Podcast-Folgen füllen lassen würden. Gerade jene Menschen, die von sich selber gar nicht glauben, besonders interessant zu sein. Und ja, damit sind wir irgendwie schon mitten in unserem heutigen Thema. Bei mir ist nämlich eine Gästin, die Biografien schreibt und uns heute davon erzählen wird. Herzlich willkommen im Podcast, Claudia Riedler-Bittermann.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Claudia, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, full disclosure hier. Wir sind als Autorinnen ja auch Kolleginnen und haben bei dem einen oder anderen Projekt auch schon zusammengearbeitet. Mhm. Ich freue mich deshalb besonders, dass du heute über Biografien sprechen wirst, deinem, ja, wie ich es verstanden habe, Herzensthema und auch ein Thema, das uns im Magazin begleitet, weil wir ja auch oft ganz normale, unter großen Anführungszeichen, Frauen vorstellen, die uns aus ihrem Leben erzählen und gerade weil sie so, unter Anführungszeichen, normal sind, sind ihre Geschichten auch so nachvollziehbar und man kann sich ganz viel für sich selber mitnehmen. Aber fangen wir am besten vorne an. Wie und warum bist du Biografin geworden?
Gute Frage. Ich war Journalist oder bin Journalistin vom Grundberuf, vom Brotberuf und war ganz lang Redakteurin bei den Oberösterreichischen Nachrichten und habe dann in einer Bildungskarenz begonnen, mich mit Biografien zu beschäftigen und habe dann begonnen, mit der Biografie meiner Eltern, also zuerst Papa, dann Mama, aufzuschreiben, weil mir das einfach interessiert hat und habe dann gemerkt, das ist genau meins und habe dann weitergemacht und dann kamen halt irgendwie Biografien von der Oma, der Freundin und im Bekanntenkreis dazu und irgendwann ist es so viel geworden, dass ich mir gedacht habe, jetzt werde ich Fulltime-Biografin und hänge den Redakteurinnenberuf an den Nagel und genau, seitdem, seit 2021 bin ich selbstständige Biografin. Und am Anfang war das auch ganz komisch, weil ich mir immer gedacht habe, ja, den Beruf haben wir irgendwie selber ausgedacht. Ja, ja.
Den überhaupt.
Genau. Und habe aber jetzt schon mehrere andere kennengelernt, die das auch so machen. Und genau, und das ist ein toller Beruf, ja.
Ja, ihr habt euch ja sogar zusammengeschlossen, ihr seid die Biografinnen.
Ja, genau, genau. Ja. Mit drei Kolleginnen momentan aus Oberösterreich und wir nennen uns ganz lustig und augenzwinkernd, die Biografinnen.
Ja. Ja, cool. Wie gehst du vor? Also ich stelle mir vor, die Biografie deiner Eltern, das war wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Setting. Vieles, du wusstest ja, wonach du fragst.
Genau.
Weil gewisse Dinge weiß man einfach. Aber wie gehst du vor, wenn jetzt jemand Fremdes auf dich zukommt? Oder wie läuft sowas ab? Nimm uns ein bisschen mit.
Ja, also es gibt immer zuerst ein Kennenlerngespräch, weil man mal schauen muss, ob die Chemie irgendwie stimmt und ob man sie, ja, ob man auch zusammenarbeiten will. Und dann komme ich zum Interview immer in das Haus oder in die Wohnung der Person und wir reden dort. Die Person erzählt mir ihre Geschichte von Anfang bis zum Ende. Es dauert so 5, 6, 7 Termine meistens. Die Termine, das sind so 2 Stunden lang. Und in dieser Zeit eben stelle ich Fragen und lass mir erzählen. Natürlich schweifen die Leute immer ab. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder so chronologisch irgendwie seine Geschichte im Kopf hat. Meine Aufgabe ist es dann auch, das zu sortieren und irgendwie in die Kapitel zu bringen, eine Struktur zu finden, vielleicht einen roten Faden zu entdecken bei der Lebensgeschichte. Und dann mache ich, genau, dann ist nur ein wichtiger Punkt auch noch die Fotos auszusuchen, ja, weil das ist oft auch eine große Herausforderung für die Leute, weil jeder so eine Fülle an Fotos hat. Und die auch nicht so sortiert sind meistens.
Ja, ja.
Und dann suchen wir gemeinsam Fotos aus und dann mache ich draus das Layout und das Buch. Also ich mache wirklich alles selber, vom ersten Kennenlernen bis zum in die Druckerei schicken, bis zum Buch ausliefern, was einer der schönsten Momente ist.
Ja, das
mache ich alles selber. Ja.
Ja, da reden wir nachher noch drüber. Du hast da 3 Bücher mitgebracht, die kann ich jetzt natürlich leider nicht zeigen, aber die schauen ganz unterschiedlich aus. Das heißt, das machst du schon noch in Abstimmung mit der wie heißt die Person dann, die zu biografierende Person?
Ich nenne sie Biograflinge.
Die Biografin. Mit dem Biografling, wie beim Firmling.
Ja, genau.
Besprichst du dann schon, was könnte das Titel sein? Was stellst du dir vor, welches Format?
Genau, das wird alles besprochen. Ich zeige das her, die Bücher, die ich schon gemacht habe und lasse sie ein bisschen gustieren. Und es ist ja so, dass man in der Zeit halt einfach die Person recht gut kennenlernt. Mhm. Und ich dann oft, also der Titel ergibt sie dann oft von selbst in einem der Gespräche. Auf einmal fällt mir auf, irgendein Wort sagt die Person immer oder irgendwas zieht sie einfach so durch. Und das ergibt sie dann oft wie von selbst. Und auch die Fotos oder die Farben, die ich dann auswähle, ich versuche immer auch Farben einzusetzen bei den Büchern, weil ich das halt ein bisschen frischer und lebendiger finde. Und die Bücher sollen auch richtig wertvoll und wertig ausschauen. Ja. Also das ist mir auch wichtig. Ja. Deswegen immer Hardcover und immer wirklich schöne Bücher. Und das ergibt sie einfach. Also ich lerne die Person so gut kennen, dass ich dann am Ende mir denke, ja, ich weiß, wie das Buch ausschauen soll.
Ja, super. In welchem Alter wollen denn die meisten Personen ihre Biografie ausschreiben? Oder gibt es bei manchen einen Anlass, der sie dazu bewegt?
Also die meisten sind natürlich schon in Pension. Mhm. Die das aufschreiben, ich habe einmal schon eine jüngere Person gehabt, aber die meisten sind schon in Pension oder wirklich schon älter oder auch sogar schon sehr betagt. Also der Älteste war 95, glaube ich. Mhm. Und das Lustige ist, das ist mir vor kurzem aufgefallen, ich kriege dann immer ein bisschen einen Stress von, wer schon 9 erfahren hat, weil ich mir denke, das müssen wir jetzt schnell machen, weil da weiß man ja wirklich nicht, wann was passiert. Ja, genau. Und das sind aber die Entspanntesten, die sagen immer, na, machen Sie sich keinen Stress, wir haben alle Zeit der Welt und so, das finde ich total schön. Also wenn man so gelassen wird irgendwie auch im Alter. Mhm. Und es gibt ja diese Phase der Generativität. Und das ist eben diese Phase, wo man was an die anderen Generationen weitergeben will. Die ist zwar schon laut Erikson von 45 bis 65, aber eben danach habe ich so das Gefühl, haben die Leute auch den Wunsch, auch ihre Geschichte aufzuschreiben. Mhm. Und auch die Zeit. Es ist, im Berufsleben ist das halt kaum möglich. Ja. Aber es ist schon ein zeitintensives Projekt natürlich.
Ja, wie viel Zeit bedeutet das? Also du hast gesagt, 6 bis 7 Termine für die Person und dich gemeinsam. Mhm. Wie lange sitzt ihr da beisammen und wie viel Arbeit steckt für dich dann noch dahinter? Kannst du das überhaupt in Stunden messen?
Ja, es ist schwierig, weil es auch bei jedem Projekt anders ist. Weil manche erzählen schneller, manche langsamer. Bei manchen ist der Text, das kennst du eher vom Schreiben, ja. Manchmal geht's leicht, manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit. Aber im Grunde ein halbes Jahr so für das Projekt ist das Minimum, was man an Zeit sich nehmen muss. Und meistens ist es sogar ein bisschen länger. Also ein halbes Jahr ist schon sportlich.
Okay.
Nach der Interviewphase kommt ja dann auch die Phase des Schreibens und des Layoutens und so. Und dann sind noch ein paar Korrekturschleifen und das braucht natürlich ein bisschen Zeit, ja.
Verstehe. Da kommt ja einiges ans Licht bei solchen Gesprächen. Also du fragst ja bestimmt auch andere Fragen als jemand, der ganz nahe steht. Mhm. Welchen Effekt hat das auf die Biograflinge?
Ja, es grundsätzlich erzählt jeder nur das, was er erzählen will. Mhm. Und auch wenn oft die Angehörigen sich vielleicht irgendwas wünschen, was da rauskommen soll, das funktioniert so nicht. Jeder hat das Recht auf seine Lebensgeheimnisse und das wird auch gewahrt. Also ich frage natürlich in alle Richtungen und ich frage alles, was mich halt interessiert oder wo ich mir denke, das könnte irgendwie für das Buch interessant sein. Mhm. Aber wenn wer was nicht erzählen will, ich weiß es ja auch nicht, ja, was war. Also ich muss das so hinnehmen, wie es ist. Und ich nehme das auch gern so hin, wie es ist. Ich sehe das immer so, ich sammle halt alle Erinnerungen, die noch da sind und die natürlich durch die Gespräche auch geweckt werden, sammle ich ein und mache daraus irgendwie ein Buch.
Ja, wie gehst du mit den Erinnerungen um, die geweckt werden, die vielleicht nicht ganz so schön sind? Also wenn wir jetzt von Menschen sprechen, die über 90 sind, die haben ja wirklich auch schwierige politische und weiß ich nicht, wirtschaftliche Zeiten durchgestanden und sicher auch persönlich große Verluste erlebt. Wie gehst du damit um?
Ja, es ist natürlich sehr berührend, wenn Menschen dir das anvertrauen. Ja? Also wenn die wirklich über diese Sachen reden. Ich habe erst vor kurzem eben einen über 90-Jährigen gehabt, der ganz eine wilde Fluchtgeschichte hat. Mit 15 ist er schon geflüchtet und war alleine, ohne Eltern und ohne Familie. Und wie er dann seine Großmutter dann zufällig wieder getroffen hat, also der hat, also wie wenn ich da daneben stand, habe ich mich gefühlt. Der hat Tränen in die Augen gehabt und hat das erzählt und hat das nur einmal richtig nachempfunden. Oder wie er seine Mutter dann aus so einem Internierungslager befreit hat. Und da ist man wirklich, und der hat so detaillierte Erinnerungen gehabt, das war wirklich ein Wahnsinn, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin mittendrin in der Geschichte. Mhm. Das ist aber auch schön. Und ich meine, natürlich ist das für die Personen auch anstrengend, ja, das nur einmal alles durchzumachen. Das hat er mir auch dann gesagt. Aber andererseits, glaube ich, ist es auch gut, weil man es dann auch einmal erzählt, einmal aufgeschrieben und dann kann man es vielleicht auch loslassen.
Ja, vielleicht so ein bisschen eine Befriedung dann auch mit den eigenen dunklen Kapiteln, ja.
Genau.
Ja. Was machen diese Geschichten denn dann mit dir? Du hast schon gesagt, das ist sehr berührend, aber wie hat das irgendeinen Effekt auch auf dein Leben, wie du das Leben siehst? Wie geht's dir damit?
Ja, erstens einmal, nachdem viele halt aus der Nachkriegszeit sind, beeindruckt mich das schon sehr, wie die damals gelebt haben, wie die mit welchen Entbehrungen oder was da. Also da werden die eigenen Probleme werden manchmal so ein bisschen klein, ja. Mhm. Wenn man erfährt, mit was die alles zu kämpfen hatten.
Ja.
Also da ist unsere Welt auch heute irgendwie einfach und leicht zu ertragen.
Mhm.
Und andererseits, eben wenn man mit so viel älteren Leuten zu tun hat, mich beeindruckt das auch extrem, wie die dann noch positiv und cool drauf sind einfach. Also da denke ich mir oft, so möchte, also bei vielen immer schon doch, so möchte ich auch sein, wenn ich 80 oder 90 bin. Und es sind natürlich, das muss man schon sagen, Leute, die ihre Lebensgeschichte aufschreiben lassen von mir. Also die haben grundsätzlich eine positive Einstellung zum Leben. Man macht es nicht, wenn man ein alter Grantler ist oder irgendwie das Leben eher pessimistisch sieht. Oder die kommen vielleicht nicht zu mir, ja, möglicherweise.
Ja.
Deswegen sind es schon sehr positive Leute und das ist einfach schön, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die auch einen positiven, optimistischen Blick auf ihr Leben und auch in die Zukunft haben.
Wie kommen das, habe ich mir jetzt gerade gefragt, wie kommen die Leute eigentlich zu dir?
Ja, viel ist natürlich über Mundpropaganda, also die das irgendwo gehört haben, über die Webseite, Social Media versuche ich halt irgendwie präsent zu sein und ich halte auch Seminare für biografisches Schreiben und da kommen auch immer wieder welche, die dann eben entscheiden, sie machen es doch nicht selber, sondern lassen es von mir machen.
Ja. Genau. Würdest du grundsätzlich sagen, dass jede Biografie das Potenzial hat, in Buchform zu erscheinen?
Auf jeden Fall. Also das ist auch mein Spruch immer, jedes Leben ist wert, aufgeschrieben zu werden. Und also man muss auch nicht so etwas Großartiges erlebt haben irgendwie, weil viele Leute haben dann das Gefühl, nein, bei mir war ja nichts und ich war ja nicht irgendwie berühmt und ich habe ja nichts Tolles gemacht oder eine tolle Karriere oder war nicht am Mount Everest oder keine Ahnung, ja, was sich die Leute vorstellen, was man alles tun müsste, um ein Buch darüber zu schreiben. Weil oft sind es nämlich diese Alltagsgeschichten, die viel interessanter sind. Also wie haben die Leute damals gelebt? Wie haben sie gewohnt, geschlafen, gegessen? Also allein Essensgeschichten. Essen kommt in jedem Buch vor. Oft auch Rezepte dann, die so Familienrezepte, die dann weitergeben werden. Mobilität, also das erste Auto. Es gibt kaum wen, der sich nicht an sein erstes Auto erinnern kann und da wahnsinnig viele Geschichten drumherum erzählen kann. Oder aus der Schule, ja. Ich meine, das muss jeder machen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber jeder hat irgendwie Schulgeschichten zu erzählen. Oder die Männer reden gern über die Bundesheerzeit, die Frauen reden gern über die Geburten.
Ja.
Also es gibt ganz viel so Alltagsgeschichten, die einfach voll interessant sind und wo man viel schreiben kann drüber.
Ja, apropos Männer und Frauen, du hast mir in der Vorbereitung erzählt, dass alle Biografinnen, die du kennst, Frauen sind, dass aber mehr Männer ihre Biografien von euch niederschreiben lassen. Warum denkst du, ist das so?
Ja, also warum wir viele Frauen sind bei den Biografinnen, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir sind vielleicht kommunikativer und horchen uns gern diese Lebensgeschichten an. Also es sind sehr viel Soft Skills gefragt in diesem Beruf und vielleicht liegt uns Frauen das mehr. Weil das Lustige ist, dass mich öfter Männer fragen, na, ist das alles wahr, was da die Leute erzählen und wie prüfst du das nach, ob das die Wahrheit ist oder so?
Ja.
Das fragen mich eigentlich nur Männer.
Ja.
Und ich sage dann immer, ich habe keine Ahnung, ob das wahr ist, was mir die Leute erzählen. Es ist mir aber auch nicht wichtig. Ja,
um die Wahrheit? Geht ja nicht um die Wahrheit eigentlich.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Es geht um die Erinnerungen und Erinnerung ist ja was sehr Subjektives und hat nicht sehr viel mit Wahrheit zu tun. Und ich kann das ja auch nicht nachprüfen, weil ich nicht da war. Also wenn es um Fakten geht, wenn irgendwer erzählt, was sie, da sind die Bomben auf Linz geflogen oder so und das vor Jahr stimmt nicht, das kann ich schon nachprüfen. Also so historische Ereignisse kann ich natürlich nachprüfen. Und stelle es dann auch richtig oder rede nochmal mit der Person und sage, versuch dich nochmal zu erinnern, war das vielleicht doch 2 Jahre später oder so. Aber diese ganzen Geschichten, die kann ich nicht prüfen und das ist auch, finde ich, nicht wichtig. Mhm. Jeder hat so seine eigene Lebenserzählung und die wird halt da in das Buch gepackt.
Mhm. Erinnerungen sind ja auch sehr selektiv, oder? Also ich meine, man verdrängt, vergisst vieles ja auch.
Ja.
Und das ist ja dann klar, dass das nicht in diesem Buch erscheinen können wird, weil du wirst ja jetzt nicht die ganze Familie befragen, ob das tatsächlich so passiert ist.
Na, im Gegenteil. Das ist oft auch das Problem, weil die Leute dann sagen, naja, wer anderer, wer weiß, ob das, die das auch so sehen. Ja, mhm. Weil natürlich die Familie kriegt, es kriegt ja hauptsächlich die Familie dann zu lesen. Die Bücher werden ja nicht veröffentlicht in der Regel, sondern die werden in kleiner Auflage gedruckt und nur für die Familie und Freunde werden es halt weitergegeben. Und ich lasse dann immer ins Vorwort schreiben, das sind meine subjektiven Erinnerungen und mir ist bewusst, dass andere das anders wahrnehmen können. Mhm. Weil das natürlich so ist, dass wenn man eine Erinnerung hat, dass wer im selben Moment dabei war, das komplett anders erinnert. Also ich habe einmal ein Interview gemacht mit 5 Geschwistern.
Ja.
Das war ganz am Anfang und hatte so die naive Idee, ein Kapitel über die Kindheit dieser 5 Geschwister zu schreiben. Und die sind fast streitert worden, weil die alle komplett andere Erinnerungen gehabt haben.
Ja,
also wie das war, wie die Beziehung zu den Eltern war, die Beziehung untereinander. Und ich habe dann jedem ein eigenes Kapitel gewidmet, weil ich kann nicht entscheiden, was jetzt die richtige Erzählung ist. Jeder hat seine eigene Erzählung. Ja.
Wie viele Biografien hast du in Summe eigentlich schon verfasst?
Ich habe gestern noch mal nachgezählt, weil du fragst. Es sind schon über 30, ja.
Wow. Ja. Also das heißt, in 5 Jahren, weil du...
Ich habe angefangen, habe ich natürlich schon ein bisschen früher, aber da habe ich nicht so viel gemacht, neben meiner Redakteurinnen-Tätigkeit.
Ja.
Aber es ist schon viel, ja. Und es sind viele davon, die ich wirklich ganz selbst geschrieben habe. Also wo man die Leute das erzählen, so wie ich es jetzt gesagt habe. Manchmal ist es so, dass ich schon Textmanuskripte kriege.
Was ist dir lieber? Ich sehe deine Mimik und habe das Gefühl, dir ist es lieber, wenn du es gleich selber schreibst.
Ja, es ist mir natürlich lieber, weil ich das halt auch gern tue. Und das mit den Manuskripten biete ich Menschen an, die bei mir im Seminar oder in meinem Club der Biografinnen waren, die dann Hilfe brauchen, das Buch fertig zu machen.
Ja, verstehe. Ja. Ist ja vielleicht leichter, oder? Weil du dann doch einen Schritt weiter weg bist vom Erlebten. Ist es vielleicht für dich auch leichter, zu sagen, so, hier sehe ich den roten Faden, hier würde ich die... Ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, übers eigene Leben ist viel schwieriger zu schreiben.
Ja, mit Sicherheit, weil man halt emotional auch viel näher dran ist. Ja. Es war bei meinen Eltern anders wie bei fremden Personen.
Gibt es eine dieser Biografien, du hast vorhin schon erwähnt, die der ältere Mann, der seine Fluchterfahrung mit dir geteilt hat, gibt es eine Geschichte, wo die so hängen geblieben ist bei dir, dass du sie für immer und ewig mitnehmen wirst?
Ja, da gibt es sicher mehrere. Ich meine, oft ist es auch so, dass ich es nachher wieder vergisst. Also ich tauche sehr tief ein in die Familiengeschichte. Ich kenne dann wirklich, ich habe das Gefühl, ich kenne dann alle Personen, also die noch leben und auch die schon verstorben sind. Ich bin dann irgendwie so mittendrin. Mhm. Aber wenn das Buch dann fertig ist, vergisse ich das oft auch wieder, weil man kann sich nicht alles merken. Aber manches bleibt schon hängen. Also eine Geschichte zum Beispiel, das war die einzige wirklich jüngere Person, die hat mir ihre Kinderwunschgeschichte erzählt, die recht dramatisch war dann auch, aber mit positivem, freudigen Ausgang. Und die hat das für ihr Kind eben aufgeschrieben, aber in Echtzeit. Das heißt, die hat mir währenddessen immer Sprachnachrichten geschickt.
Wow.
Und ich habe das dann aufgeschrieben. Und das war, also das ist mir schon wirklich sehr, also ich war da war ich wirklich mittendrin.
Mhm.
Das ist mir schon sehr nahe gegangen.
Ja, vor allem, weil du in dem Fall ja nicht wusstest, wie der Ausgang sein wird.
Genau. Also das war echt was sehr Besonderes und sehr viel Vertrauen auch, dass ich da so teilhaben hab können.
Ja.
Und man mit manchen entwickeln sich wirklich auch so Art Freundschaften. Also wenn man sich so gut kennenlernt und dann eine Kundin zum Beispiel am Biografling habe ich in Tirol. Und da war ich jetzt wieder dort, weil wir eine zweite Auflage gemacht haben, weil die erste schon vergriffen ist.
Und hat sich viel verändert, also hat sie noch Dinge hin... Oder
genau, sie wollten was hinzufügen und ein paar Kleinigkeiten ausbessern und so. Und dann habe ich gesagt, nein, weißt du was, ich komme vorbei.
Ja.
Bin zu ihr gefahren und habe wieder einen Tag bei ihr verbracht. Und das ist schon nett.
Das heißt, mit einigen bleibst du tatsächlich auch in Kontakt?
Ja, schon. Ja, da hört man es immer wieder. Und es war wirklich schon öfter so, dass die dann nachdrucken haben lassen. Also ich heb die Dateien alle auf und kann dann jederzeit auch nachdrucken. Ja.
Ja. Gibt es auch Anfragen, wo du sagst, nein, danke? Also was müsste eine Anfrage sein, wo du sagst, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht?
Ja, also was schon ein Thema ist, ist, wenn es so mehr ins Therapeutische geht. Also wenn ich so das Gefühl habe, da will wer seine Lebensgeschichte irgendwie therapeutisch aufarbeiten, das kann ich nicht leisten, ja. Ich bin keine Therapeutin.
Ja.
Und einmal habe ich schon eine Anfrage gehabt, das war so eine Art Rachebiografie. Also die wollte sich halt irgendwie an ihrem Ex-Mann rächen dadurch. Okay. Und da habe ich auch gesagt, nein, das mache ich nicht. Also ich finde schon, man kann schon über traurige und tragische Sachen und dramatische Dinge schreiben. Das finde ich auch wichtig. Also es soll jetzt nicht so eine rosarote Brille-Biografie werden.
Mhm.
Aber ich finde schon, das Positive soll überwiegen und man soll sich auch den schönen Momenten widmen und auch diese Lebensleistung irgendwie auch darstellen, die auch da ist, wenn man irgendwie schreckliche Dinge erlebt hat. Ja.
Mhm.
Also im Ende soll es positiv ausschauen.
Ja, und so ein Buch soll ja nicht einem Zweck dienen, der Rache, der Therapie oder sonst irgendwas oder irgendeinen Skandal aufdecken oder jemanden vor den Kopf stoßen, sondern eine, so wie du es eingangs schon gesagt hast, die Erinnerungen einfach festhalten.
Genau, und für die Nachkommen ist das natürlich super, ja, für die Kinder und Enkelkinder, wenn die dann das nachlesen können.
Mhm.
Zu der Zeit nämlich, wo sie es dann auch interessiert, weil es ist ja nicht in jeder Phase so, dass die das so wahnsinnig interessiert, was die Oma und der Opa so zum Erzählen haben. Aber dann, wenn es die interessiert, oft wenn man dann eigene Kinder hat oder wenn man in einer ähnlichen Situation ist, dann will man es auf einmal wissen und dann hat man es. Und eben, man weiß nie, wie lange die Person am Leben ist oder vielleicht auch dement wird oder so, wo das dann halt nicht mehr so gut möglich ist.
Und
dann ist gut, wenn man es hat, denke
ich. Ja, sicher. Ja, das stimmt schon, was du sagst. Oft ist man ja, wenn man jung ist und dann ergibt sich das nie, gell, dass man fragt, weil alles so hektisch ist und man so im. Und dann ist es oft, dann ist es oft zu spät und dann kann man das alles nachblättern. Das ist ja schon noch ein schönes Familienerbstück dann irgendwie.
Ja, auf jeden Fall,
was da geschaffen wird.
Und eben ein Buch schmeißt man, glaube ich, auch nicht so leicht weg, wie irgendwie manche haben so Aufzeichnungen oder irgendwelche Kisten, wo ein paar Fotos und Dokumente. Und das ist oft nicht so leicht dann irgendwie auch zu verstehen dann auch später. Und im Buch versuche ich halt das alles reinzupacken, was wichtig ist über die Person. Also es sind manchmal auch so Dokumente drin, so Zeugnisse, das kennen wir ein und dann mal rein. Oder, und es gibt da immer einen kleinen Stammbaum mit den Personen, die drin sind, dass auch die Daten festgehalten sind.
Mhm.
Und da ist halt alles in an zwischen zwei Buchdeckeln beisammen.
Eine Biografie, das ist ja auch eine Perspektive, die man einnimmt. Ja, also man schaut auf das eigene Leben, was soll von mir bleiben, ist vielleicht da auch so eine Frage, die man sich stellt. Was bedeutet denn das vielleicht auch für das Leben selber? Also ist das eine Perspektive, die einem im Leben dann auch eine Hilfe sein kann, wenn man zum Beispiel vor wichtigen Fragen oder Entscheidungen steht?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also man macht ja die Biografie erst, wenn das Leben schon zu zwei Drittel, drei Viertel, man weiß es ja nicht genau, schon gelebt ist. Oft ist eher so dann in der Nachschau, dass man die Leute dann das Feedback geben, sie sehen jetzt plötzlich den roten Faden. Also sie sehen jetzt, was eigentlich sie da durchzieht. Das ist, weil man erzählt ja so einzelne Geschichten aus dem Leben.
Ja.
Und es gibt ja diese Theorie aus der Erzählforschung, dass man so jeder so 7 Lebensgeschichten über sich immer wieder erzählt.
7?
Du musst einmal nachdenken, welche deine 7 Lebensgeschichten sind. Und die wiederholen sie immer wieder. Also die 7 ist halt diese magische Zahl. Ja, es können auch 6 oder 8 sein wahrscheinlich. Aber so, es gibt so eine Handvoll Lebensgeschichten, die man immer wieder erzählt. Und das ist deswegen, weil du dir so deine Identität baust und so über dich denkst halt. Und drum erzählst du diese Geschichte zum Beispiel aus der Jugend, wo du vielleicht besonders cool warst oder da erzählst du die Geschichte, wo du irgendwie, weiß ich nicht, gescheitert bist, weil das irgendwie auch was über dich sagt. Oder du erzählst die Geschichte über eine Beziehung, weil die irgendwas über dich sagt. Also muss man mal nachdenken oder auch vielleicht die Zuhörerinnen einmal nachdenken, was das ist. Und und diese 7 Lebensgeschichten, die hört man halt auch immer wieder.
Mhm.
Und wenn man aber dann auf das große Ganze schaut, also die ganze Geschichte liest, dann ist das schon noch einmal was anderes. Also da sieht man dann auch vielleicht andere Zusammenhänge. Und ich war schon einmal eine Biografin gehabt, eine Frau, die dann gesagt hat, jetzt kann sie sich auch aussöhnen mit gewissen. Sie hat immer geglaubt, sie bringt nichts fertig. Und hat aber dann gesehen, eigentlich hat es ganz viele Sachen gemacht und auch fertig gebracht. Aber das hat es erst gesehen, wie es das alles im Ganzen vor sich gehabt hat. Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und dass du da so eine Art Hebammenfunktion hast, das einfach ans Tageslicht zu befördern. Ja, ja, deswegen noch einmal, also ich glaube, dass es selber ganz schön schwierig ist, das alles aufzuschreiben. Aber wirst du eines Tages deine Biografie schreiben oder wirst du schreiben lassen?
Ich glaube, ich lasse schreiben. Ich gönne mir das und lasse es schreiben. Ich möchte es auch mal mitmachen. Ja.
Hast du schon einen Titel überlegt?
irgendwie war ich gern die Biografin.
Die Biografin wäre ich.
Biografin war schon. Ja. Weil nämlich meine Mama immer erzählt, wir haben blaues Blut.
Ach so.
Ja, das habe ich versucht, in ihrer Biografie herauszufinden. Ja. Ich habe es nicht herausgefunden. Okay. Ich glaube, es ist eine Familienlegende. Das ist ja auch so lustig mit diesen Familienlegenden, die man sie so immer von Generation zu Generation weitererzählt und die vielleicht irgendwo einen wahren Kern haben, ja, aber die natürlich Legenden sind und oft gar nicht hinterfragt werden. Also das finde ich ganz spannend. Und wenn man dann einmal so näher nachfragt und draufkommt, das kann eigentlich überhaupt nicht stimmen. Ja, ja. Ja, dann, aber trotzdem sind es gute Geschichten und erzählen vielleicht auch irgendwas über diese Familienkultur oder über dieses, ja, über das, was die Familie ausmacht, ja.
Ja.
Bei mir ist jetzt blaue Blut.
Das heißt, du glaubst daran?
Ich habe schon irgendwie das Gefühl.
Okay.
Ja, und die Biografin, das fällt mir nicht schwer.
Ja, das passt, das passt. Musst du dir noch so ein Schloss aus Büchern bauen?
Ja, genau. Gute Idee, gute Idee.
Ja, kann ich mir gut für dich vorstellen. Ja. Na, also dann haben wir schon den Titel und dann suchst du dir halt noch jemand, der es aufschreibt, ja.
Ja, genau. Vielleicht kannst du das machen.
Mal schauen, wir sind ähnlich alt. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Es kommt darauf an, wann du dich dazu...
Muss ich bald anfangen. Oder du musst einfach lang arbeiten.
Das werden wir wahrscheinlich beide sowieso, weil ich glaube ja auch nicht, dass man von Biografien schreiben jetzt unbedingt reich wird. Ja.
Nein, aber das ist auch nicht das Ziel. Also es ist irgendwie so ein schöner Beruf und macht mich so reich an Geschichten und Erfahrungen und... Ich kann mir wirklich kaum was Besseres vorstellen, wie irgendwie mal Lebensgeschichten erzählen zu lassen, so Leute kennenzulernen, da einzutauchen in diese Familien und das dann auch noch aufzuschreiben und das leer zu machen. Es sind alles Sachen, die ich voll gern mache.
Was schöpfst du aus deinem Beruf an Kraft, an Hoffnung? Was nimmst du dir da für dich Positives raus?
Ja, eben, das ist wirklich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, eben dieses, wie Menschen ihr Leben leben. Erst einmal zeigt es diese Vielfalt, ja, und es ist alles in Ordnung. Also ich finde das auch schön zu sehen, dass es halt verschiedene Wege gibt, sein Leben zu leben und alle führen irgendwie zu was. Also es wird immer eine Person draus, eine gute Person draus oder eine gute ältere Person, vor allem die zu mir halt dann kommen, ja.
Ja.
Jeder findet so einen Weg und das muss nicht immer geradlinig sein, sondern es kann auch sehr verschlungen sein und trotzdem kommt man dann am Ende dort an, wo man jetzt steht.
Mhm.
Also das ist schon, man kriegt schon viel mit an Lebenserfahrung von anderen, die ich vielleicht auch für mich selber anwenden kann. Und wo ich mir dann denke, ja genau, so konnte ich das auch machen und das ist eine gute Idee. Also ich habe mir da schon immer wieder was mitgenommen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mir ja ein Riebissel tätowieren lassen und ich war früher, Tattoos waren für mich tabu.
Aber du musst vielleicht ganz kurz erklären, was es mit der Riebissel auf
ist. Ah ja, genau. Also die Riebissel ist mein Firmenname. Riebissel Biografien und das kommt von meinem Nachnamen Riedler Bittermann, der ein bisschen sperrig ist.
Ja.
Und da war die Abkürzung dann immer Riebi und der Freundin hat dann immer Riebissel gesagt.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, die Riebissel schmeckt mir erstens gut, passt gut zum Leben, so süß-sauer und ist ideal für Biografie schreiben. Und dann habe ich bei einer Kundin, die auch schon älter war, die hat auch gesagt, sie hat sich erst mit 60 das erste Tattoo machen lassen.
Ja.
Und hat da auch so Sprüche eher gehabt und so. Und dann haben wir gedacht, wow, wie cool. Und dann haben wir gedacht, das konnte ich doch auch machen.
Schön.
Ja.
Das heißt, du lernst ja auch für dein eigenes Leben immer wieder neue Dinge.
Ja, so. Auf jeden Fall, ja.
Das ist voll schön. Ja, wir sind leider schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, liebe Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viel aus deinem Erfahrungsschatz, der ja auch schon ganz schön gewaltig ist, jetzt allein durch das Bücherschreiben.
Ja, genau, schon ein bisschen öder.
erzählt hast, ja. Also danke, danke dafür.
Ja, danke dir, es war voll spannend und ich konnte noch so viel erzählen, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal.
Vielleicht beim nächsten Mal,
genau.
Sag niemals nie. Ja, und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich auch herzlich für Ihr Interesse bedanken. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne ein Like da oder eine gute Bewertung. Schreiben Sie uns etwas Nettes in die Kommentare, empfehlen Sie uns weiter, erzählen Sie von uns. Das alles hilft dabei, möglichst viele Menschen mit möglichst interessanten Themen zu erreichen. Ja, bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Wir hören uns.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden 2. Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.